Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, heute kommen wir in der Reihe Jüdische Wurzeln des Christentums zu einer Episode aus dem Leben des Propheten Elia, der ihn zum Gottesberg Horeb im Gebirge der Sinai-Halbinsel führt. Das ist jener Berg, wo Gott dem Mose und damit Israel die 10 Gebote übergeben hat. Im Zentrum dieser Sendung stehen die verschiedenen Art und Weisen, wie Gott sich dort offenbart. Am Mikrofon Pater Stefan Johannes Köhler von der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Saint-Martin-du-Canigou. Am Ende der letzten Sendung hatte Elia die Propheten Baals und Ascheras töten lassen, nachdem das Feuer auf dem Berg Karmel auf sein Opfer gefallen war und das Volk den Herrn als Gott anerkannt hatte. Kurz darauf war nach einer 3,5-jährigen Dürre wieder Regen gefallen. Nun aber lässt die Königin Isabel Elia verfolgen und mit dem Tod bedrohen. Ich zitiere aus dem ersten Buch der Könige. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan, auch dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet habe. Sie schickte einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beersheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Soweit 1 Könige 19, 1-3. Beersheba ist schon eine Wüstenstadt im Negev, weit südlich vom Nordreich Israels mit seiner Hauptstadt Samaria. Obwohl er dort eigentlich in Sicherheit vor dem Zugriff Isabels ist, kommt nur noch eine weitere Prüfung hinzu. Elia verfällt in einer Art Depression. Man könnte auch von Erschöpfung, Entmutigung oder von der Lustlosigkeit sprechen, noch weiter zu wirken. Hören wir seine Klage an. Elia selbst ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte, »Nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter.« Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Soweit 1 Könige 19, 4-5. Solche Phasen der Entmutigung kann es auch im geistlichen Leben, im Gebetsleben geben. Dann ist es wichtig, seiner Berufung treu zu bleiben und nicht einfach alles aufzugeben, was der Herr schon geschenkt hat. In diesem Fall greift Gott durch einen Engel ein, der ihm durch irdische Gaben neue Kraft gibt. Ich zitiere. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach, »Steh auf und iss!« Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, »Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich.« Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Soweit 1 Könige 19, 5-8. Auch diese Intervention des Engels kann man leicht auf das geistliche Leben hindeuten. Der weite Weg durch die Wüste bis zum Gottesberg Horeb ist ein Symbol für unseren Lebensweg auf der Erde. Das Brot, das Gott für Elia vorgesehen hat, erinnert an die Gabe der Eucharistie, in der sich Jesus selbst schenkt. Und Gott rührt uns in der Eucharistie innerlich an. Er schenkt uns neue Kraft und geleitet uns auf dem Lebensweg hin zur endgültigen Vereinigung mit ihm. Jedenfalls setzt sich hier fort, was wir schon in der ersten Sendung gesehen haben. Gott sorgt konkret für das Überleben Elias, und zwar durch die einfachsten notwendigen Gaben, durch Brot und Wasser. Das erinnert uns schließlich auch an die 40-tägige Fastenzeit, die zu unserer inneren Stärkung und Reinigung auf dem Weg zum Osterfest vorgesehen eingesetzt ist. Die 40 Tage, die Elia durch die Wüste wandert, verweisen schließlich auf die 40-tägige Fastenzeit Jesu, an deren Ende er vom Teufel in Versuchung geführt wurde. In ähnlicher Weise kann man auch die Entmutigung und Angst Elias als Versuchung deuten, seinen öffentlichen Dienst für den Herrn ganz aufzugeben. Hören wir nun die Klage des Propheten aus dem Oratorium der Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy. Sie befinden sich in einer Sendung über den Propheten Elia und das sanfte Säuseln am Berg Horeb. Am Mikrofon Stefan Köhler. Elia ist aus dem Nordreich Israels geflohen und nach der 40-tägigen Wüstenwanderung am Berg Horeb auf dem Sinai angekommen. Gott spricht ihn dort an und er wiederholt seine Klage vor dem Angesicht des Herrn. Ich zitiere: Elia ging dort in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des Herrn erging an ihn: Was willst du hier, Elia? Er sagte: Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete: Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Soweit 1 Könige 19, 9 bis 11. Die kommende Gottesoffenbarung kündigt sich ganz ähnlich an wie bei Mose, als Israel zum ersten Mal den Bund gebrochen hat mit dem Tanz um das goldene Kalb, ebenfalls am Berg Horeb. Eine ähnliche Situation bestand zur Zeit des Elia im Nordreich, wo es in Bethel und Dan zwei Kultstätten mit goldenen Kälbern gab, um die Israeliten von der Wallfahrt nach Jerusalem abzuhalten. Im Buch Exodus heißt es also: Dann sagte Mose: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Der Herr gab zur Antwort: Ich will meine ganze Schönheit vor dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich gewähre Gnade, wem ich will, und ich schenke Erbarmen, wem ich will. Dann sprach der Herr: Stell dich an diesen Felsen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich in den Felsspalt und halte meine Hand über dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du wirst meinen Rücken sehen. Mein Angesicht aber kann niemand sehen. Soweit Exodus 33, 18 bis 22, etwas verkürzt zitiert. Etwas Ähnliches geschieht nun in der Begegnung mit Elia. Auch er tritt aus der Höhle heraus und erlebt eine besondere, persönliche Offenbarung des Herrn, die ihn zum weiteren Wirken stärkt. Ich zitiere wieder aus dem ersten Buch der Könige, eine zentrale Stelle in dieser Sendung: Da zog der Herr vorüber, ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Soweit 1 Könige 19, 11 bis 13. Das Vorüberziehen des Herrn am Horeb geschieht zunächst in Naturgewalten, mit denen sich Gott schon zuvor am Sinai offenbart hat. Ein heftiger Sturm, das Zerbrechen von Felsen, die erschütternde Macht von Erdbeben und verzehrendes Feuer. Das sind alles Naturgewalten, welche die erhabene Macht Gottes symbolisieren, der der Herr über alle Mächte und Gewalten ist. Bei der Offenbarung an Elia heißt es nun aber wiederholend, wie in einem Refrain: Doch der Herr war nicht im Sturm, doch der Herr war nicht im Erdbeben, doch der Herr war nicht im Feuer. Man könnte sagen, selbst wenn diese Naturgewalten von Gott ausgehen, so offenbaren sie doch nicht sein inneres Wesen. Sie können Schrecken und Ehrfurcht bewirken, aber nicht eine innere Vertrautheit und Nähe zum Herrn. Genau das ist es, was nun das sanfte Säuseln mit sich bringt. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Man könnte das auch anders übersetzen: Nach dem Feuer die Stimme eines leisen Wehens. Das leise Wehen, das sanfte Säuseln symbolisiert die Art und Weise, wie Gott sich im inneren Gebet oder im Schweigen offenbart. Das ist intimer und tiefer als die Manifestation von Zeichen und Wundern, als eine charismatische Donnerpredigt. Die Offenbarung durch ein sanftes Wehen entspricht dem Wirken des Heiligen Geistes im Inneren der Seele im neuen Bund. Es ist ein Symbol für den Heiligen Geist als Atem Gottes, als Seele unserer Seele, eben als inneres Lebensprinzip des menschlichen Geistes. Darauf spricht Elia an, und das erfrischt ihn nach der Depression und der Wüstenwanderung. Hören wir nun die eindrucksvolle Vertonung dieser Szene durch Felix Mendelssohn Bartholdy im zweiten Teil seines Oratoriums »Der Elias«. Sie befinden sich in der Sendung »Elia und das sanfte Säuseln am Berg Horeb« in der Reihe »Jüdische Wurzeln des Christentums«, am Mikrofon Stefan Köhler. Nachdem sich der Herr dem Propheten Elia im sanften Hauch offenbart hat, stellt er ihm nochmals dieselbe Frage wie vorher und gibt ihm dann vor allem neue Aufträge. Ich zitiere: »Der Herr antwortete Elia: Geh deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich nach Damaskus. Bist du dort angekommen, salbe Hasael zum König von Aram. Jehu, den Sohn Nimschis, sollst du zum König von Israel salben, und Elisha, den Sohn Schaphats, salbe zum Propheten an deiner Stelle. So wird es geschehen: Wer dem Schwert Hasaels entrinnt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den wird Elisha töten. Ich werde in Israel 7000 übrig lassen, alle, deren Knie sich vor dem Baal nicht gebeugt und deren Mund ihn nicht geküsst hat.« Soweit 1 Könige 19, 15 bis 18. Der letzte Satz dieses Zitats wird von Paulus im Römerbrief in Römer 11, 4 aufgenommen. Er will damit sagen: Gott hat sein Volk nicht verstoßen, auch in der gegenwärtigen Zeit gibt es einen Rest, der aus Gnade erwählt ist und der dem Willen des Herrn ganz treu bleibt. Die Aufträge an Elia sind überaus erstaunlich und einzigartig, denn er soll nach Syrien gehen, um einen ausländischen, das heißt aramäischen König Hasael in Damaskus zu salben. Tatsächlich wird da nirgendwo davon berichtet. Die Geschichte der Kriege zwischen den Aramäern unter König Hasael und den Israeliten unter König Joram, dem Sohn Ahabs, beginnt erst in 2 Könige 8 nach der Entrückung Elias. Auch von Jehu, den Elia zum König von Israel salben soll, wird erst ab 2 Könige 9 berichtet. Er wird dort von einem Prophetenjünger Elishas gesalbt. Ich zitiere: Der Prophet Elisha rief einen von den Prophetenjüngern und trug ihm auf. gürte dich, nimm diesen Ölkrug und geh nach Ramoth-Gilead. Wenn du dorthin kommst, such Jehu, den Sohn Josaphats, des Sohnes Nimschis. Geh zu ihm, ruf ihm aus dem Kreis seiner Brüder und begib dich mit ihm in das innerste Gemach. Dann nimm den Ölkrug, gieß ihn über seinem Haupt aus und sag, so spricht der Herr, ich salbe dich zum König über Israel. Dann öffne die Tür und eile unverzüglich fort. Soweit 2 Könige 9, 1 bis 3. Dieser Auftrag wird dann auch sofort in die Tat umgesetzt. Es ist also offensichtlich, dass sich die Erfüllung des Auftrags an Elia, diese beiden Könige zu salben, verzögert hat und schließlich an Elisha übergegangen ist. Die Berufung Elishas folgt dagegen sofort nach der Gottesbegegnung Elias am Horeb im sanften Säuseln. Ich zitiere den Text. Als Elia von dort weggegangen war, traf er Elisha, den Sohn Schaphats. Er war gerade mit 12 Gespannen am Pflügen. Im Vorbeigehen warf Elia seinen Mantel über ihn. Sogleich verließ Elisha die Rinder, eilte Elia nach und bat ihn, »Lass mich noch meinem Vater und meiner Mutter den Abschiedskuss geben, dann werde ich dir folgen.« Elia antwortete, »Geh, aber komm dann zurück. Bedenke, was ich an dir getan habe.« Elisha ging von ihm weg, nahm seine 2 Rinder und schlachtete sie. Mit dem Joch der Rinder kochte er das Fleisch und setzte es den Leuten zum Essen vor. Dann stand er auf, folgte Elia und trat in seinen Dienst. Soweit das Zitat von 1 Könige 19,19 bis 20,1. Auch hier wird also von keiner Salbung Elishas berichtet, sondern von einer Zeichenhandlung. Elia wirft im Vorbeigehen seinen Mantel über ihn. Möglicherweise hat dies dieselbe Bedeutung wie eine Salbung, nämlich dass Elisha von der prophetischen Kraft des Elia überschattet wird, von der Kraft des Heiligen Geistes. Im Gegensatz zu Königen und Priestern Israels wird von den Propheten auch sonst nirgendwo berichtet, dass sie mit Öl gesalbt wurden. Ihre Salbung ist vielmehr direkt die Gabe des Heiligen Geistes, der sie bei ihrer charismatischen Berufung überkommt. Damit sind sie schon ein Vorbild für die Salbung Jesu am Jordan, auf den dort der Heilige Geist wie eine Taube herabkam und ihn so zum Propheten, König und Priester eingesetzt hat. So konnte Jesus zu Beginn seiner messianischen Wirksamkeit von sich sagen, ich zitiere, »Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.« Soweit Lukas 4, 18-19. Hören wir nun wieder einen Ausschnitt aus dem Oratorium von Felix Mendelssohn. Es handelt sich dabei um eine Vertonung von Psalm 121, 1 bis 4. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sie befinden sich in der Sendung Elia und das sanfte Säuseln am Berg Horeb. Am Mikrofon Pater Stefan Köhler von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Es geht in diesem Abschnitt um die letzte Auseinandersetzung Elias mit dem König Ahab. Nachdem Elia in den Kapiteln 17 bis 19 die dominierende Persönlichkeit im ersten Buch der Könige war, kommt er im 20. Kapitel dagegen überhaupt nicht vor. Dort werden die ersten Kriege zwischen Israel und Aram geschildert, die zwar jeweils mit dem Sieg Israels unter König Ahab enden, zugleich aber auch mit einer Ankündigung seines Untergangs. Im folgenden Text wird nun von einer schweren Sünde Ahabs und Isabels berichtet. Isabel lässt Naboth hinterlistig verleumden und steinigen, weil er dem Ahab seinen Weinberg nicht als Gemüsegarten überlassen wollte. Das ist ein eklatanter Verstoß gegen das fünfte Gebot: Du sollst nicht töten. Der Herr schickt den Propheten Elia, um dem König die Konsequenzen anzudrohen. Ich zitiere: Da erging das Wort des Herrn an Elia aus Tischbe: Mach dich auf und geh Ahab, dem König von Israel, entgegen, der in Samaria seinen Wohnsitz hat. Er ist zum Weinberg Naboths hinabgegangen, um von ihm Besitz zu ergreifen. Sag ihm: So spricht der Herr, durch einen Mord bist du Erbe geworden. Weiter sag ihm: So spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Naboths geleckt haben, werden Hunde auch dein Blut lecken. Ahab sagte zu Elia: Hast du mich gefunden, mein Feind? Er erwiderte: Ich habe dich gefunden. Weil du dich hergabst, das zu tun, was dem Herrn missfällt, werde ich Unheil über dich bringen. Ich werde dein Geschlecht hinwegfegen und von Ahabs Geschlecht alles, was männlich ist, bis zum letzten Mann in Israel ausrotten, weil du mich zum Zorn gereizt und Israel zur Sünde verführt hast. Und über Isabel verkündet der Herr: Die Hunde werden Isabel an der Mauer von Jezreel auffressen. Es gab in der Tat niemand, der sich wie Ahab hergab zu tun, was dem Herrn missfiel, da seine Frau Isabel ihn verführte. Sein Tun war überaus verwerflich. Er lief dem Götzen nach und folgte den Gebräuchen der Amoriter, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Soweit verkürzt 1 Könige 21, 17 bis 26. Obwohl die Begründung der Drohung einsichtig wird, ist doch ihr drastisches Ausmaß typisch alttestamentlich. Andererseits bleibt die Todesdrohung auf das irdische Leben beschränkt, während sie sich im Neuen Testament auf den Verlust des ewigen Lebens bezieht und damit im Grunde sogar noch radikaler ist. So sagt Jesus in einer ähnlichen Rede gegen die Pharisäer: Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie die Gräber, die außen weiß angestrichen sind und schön aussehen, innen aber sind sie voll Knochen, Schmutz und Verwesung. So erscheint auch ihr von außen den Menschen gerecht, innen aber seid ihr voll Heuchelei und ungehorsam gegen Gottes Gesetz. Macht nur das Maß eurer Väter voll. Ihr Nattern, ihr Schlangenbrut, wie wollt ihr dem Strafgericht der Hölle entrinnen? Das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus dem 23. Kapitel des Matthäusevangeliums. Und schließlich endet die Naboth-Geschichte in 1 Könige 21 mit folgender Bemerkung, die auf die Möglichkeit der Umkehr hinweist. Als Ahab diese Drohung hörte, zerriss er seine Kleider, trug ein Bußgewand auf dem bloßen Leib, fastete, schlief im Bußgewand und ging bedrückt umher. Da erging das Wort des Herrn an Elia aus Tischbe: Hast du gesehen, wie Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er sich vor mir gedemütigt hat, will ich das Unglück nicht schon in seinen Tagen kommen lassen. Erst in den Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus bringen. Soweit 1 Könige 21, 27 bis 29. Das bedeutet allerdings nur einen kleinen zeitlichen Aufschub. Im folgenden Kapitel 1 Könige 22 kommt Elia wiederum nicht vor. Es wird vom Tod Ahabs im Krieg gegen die Aramäer erzählt. So erfüllen sich die Worte des Unheils, die Elia gegen ihn ausgesprochen hatte. Die Drohung gegen Isabel wird dagegen erst in 2 Könige 9 wieder aufgegriffen und erfüllt sich dort durch Jehu, den Elia zum König von Israel salben sollte. Wir hören nun aus dem Oratorium von Felix Mendelssohn eine Vertonung vom Psalm 37,7, die zum Thema der Gegenwart Gottes im leisen Wehen oder sanften Säuseln passt. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl ihm deine Wege und hoffe auf ihn. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Wir kommen nun zum letzten Auftreten Elias vor seiner Entrückung in der Reihe Jüdische Wurzeln des Christentums. Am Mikrofon Stefan Köhler. Ahabs Sohn Ahasia folgt diesem als König nach und auch ihm tritt Elia im Namen des Herrn entgegen. Ich zitiere: Ahasia regierte 2 Jahre über Israel und tat, was dem Herrn missfiel. Auch er diente dem Baal und betete ihn an. So erzürnte er den Herrn, den Gott Israels, ganz so, wie es sein Vater getan hatte. Ahasia war in Samaria durch das Gitter seines Obergemachs gefallen und hatte sich verletzt. Er sandte Boten ab mit dem Auftrag: Geht, befragt Beelzebul, den Gott von Ekron, ob ich von diesem Leiden genesen werde. Doch der Engel des Herrn sprach zu Elia aus Tischbe: Mach dich auf, geh den Boten des Königs von Samaria entgegen und sag zu ihnen: Gibt es keinen Gott in Israel, so daß ihr fortgehen müsst, um Beelzebul, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum, so spricht der Herr: Vom Lager, auf das du dich gelegt hast, wirst du nicht mehr aufstehen, denn du mußt sterben. Elia ging weiter. Soweit 1 Könige 22,52 bis 2 Könige 1,4. Beelzebul wird im 12. Kapitel des Matthäusevangeliums mit Satan, dem Anführer der Dämonen, identifiziert. Die Boten kehren zum König zurück und dieser erkennt Elia daran, dass er einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel trug, ähnlich wie später Johannes der Täufer. Ich zitiere einen Ausschnitt des folgenden Textes, der typisch alttestamentliche Züge trägt. Im Gegensatz zu den bisherigen Episoden lässt er sogar den historischen Ernst vermissen. Ich zitiere: Ahasia sandte nun den Hauptmann über 50 und seine Leute zu ihm. Dieser stieg zu Elia hinauf, der auf dem Gipfel des Berges saß, und rief ihm zu: Mann Gottes, der König befiehlt dir, herabzukommen. Doch Elia antwortete dem Hauptmann der 50: Wenn ich ein Mann Gottes bin, so falle Feuer vom Himmel und verzehre dich und deine 50. Sogleich fiel Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine Leute. Genau dasselbe wird nun ein zweites Mal erzählt. Dann fährt der Text fort: Nun schickte der König einen dritten Hauptmann über 50 und seine Leute. Dieser kam hinauf, kniete vor Elia nieder und flehte ihn an: Mann Gottes, möchte doch mein Leben und das Leben deiner 50 Knechte kostbar sein in deinen Augen. Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die ersten 2 Hauptleute und ihre 50 Mann verzehrt. Möchte nun mein Leben kostbar sein in deinen Augen. Da sagte der Engel des Herrn zu Elia: Geh mit ihm hinab und fürchte dich nicht vor ihm. Elia stand also auf, ging mit ihm zum König hinab und hielt ihm vor: So spricht der Herr: Du hast Boten ausgesandt, um Beelzebul, den Gott von Ekron, zu befragen, als gäbe es in Israel keinen Gott, dessen Wort man einholen könnte. Darum wirst du von deinem Lager, auf das du dich gelegt hast, nicht mehr aufstehen, denn du musst sterben. So starb Ahasja nach dem Wort des Herrn, das Elia verkündet hatte. Soweit 2 Könige 1, 9-17. Am Berg Karmel wurde das Feuer vom Himmel durch den Altarbau, durch die Zubereitung des Opfers und das inständige Gebet des Elia vorbereitet und als Gottesoffenbarung glaubwürdig dargestellt. Hier dagegen fällt das Feuer unvorbereitet 2-mal vom Himmel, um jeweils 51 Personen zu vernichten, und das nur wegen der Angst Elias. Das scheint mir weder historisch noch theologisch glaubwürdig zu sein, selbst wenn es der Logik des Alten Testaments entspricht, wo das Leben des Einzelnen, insbesondere das der Feinde Israels, häufig nur wenig zählt. Jedenfalls handelt Gott in Jesus Christus nicht so, denn der Sohn Gottes ist gekommen, um die Menschen zu retten und zu heilen, nicht um sie zu vernichten. Dennoch findet diese Stelle ein bezeichnendes Echo im Neuen Testament. Die Apostel Jakobus und Johannes hatten Lust, Elia nachzuahmen. Als sie auf dem Weg nach Jerusalem in einem samaritischen Dorf nicht aufgenommen wurden, sie fragten: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte er sich um und wies sie zurecht, und sie gingen zusammen in ein anderes Dorf. Soweit Zitat von Lukas 9, 54 bis 56. Jesus reagiert auf das Ansinnen mit Tadel und Zurechtweisung. Ein solches Vernichtungswunder gegen Personen durch Feuer vom Himmel ist im Neuen Testament undenkbar und würde der Botschaft Jesu völlig widersprechen. Das Feuer des Heiligen Geistes, das er auf die Erde wirft, reinigt und heiligt dagegen uns Menschen. Es entzündet in uns das Feuer der göttlichen Liebe. Trotzdem lassen die Menschen auch in der heutigen Zeit nicht davon ab, sich gegenseitig durch Feuer und Schwert zu töten. In der nächsten Sendung dieser Reihe fahren wir fort mit der Entrückung oder Himmelfahrt Elias und ihren Folgen in der Heilsgeschichte.